Ich werde heute eine Serie anfangen, die ich denke, die relativ lang wird gehen. Wie lange diese Serie geht, weiß ich nicht. Ist jetzt irgendwo zwischen 10 und 20 Mal. Brauche ich auch schon, bis ich fertig bin. Und ich werde über den grössten Mann vom Alten Testament reden. Und ich werde das Leben von Mose mit euch anschauen. Vom Anfang bis am Ende. Und eins und allein schon die Tatsache, wie viel das über ihn in der Bibel steht und wie häufig das wieder vorkommt, auch im Neuen Testament, zeigt ganz eindeutig die spezielle Rolle, die spezielle Funktion, die der Mann hat. Und wir werden immer wieder darauf kommen, wenn wir die Geschichte anschauen, wie einzigartig die Geschichte von diesem Mann wirklich ist. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte natürlich. Viele Sachen davon haben wir das Gefühl, kennen wir. Wir kennen ja die Geschichte von Mose, oder? Wo er angefangen hat und so weiter und so fort. Und ich werde mit euch die Geschichte anschauen und ich bin überzeugt, die werden überrascht sein, was alles noch drin ist in dieser Geschichte. Mich hat sie wirklich einfach faszinieren. Und ich bin überhaupt nicht weit in der Geschichte von Mose. Und gleich ist mir sehr, sehr viel Interessantes aufgegangen. Und ich will einfach heute anfangen mit dem Anfang von seinem Leben. Mit dem ersten Teil von seinem Leben. Und mit noch ein paar Sachen anschauen. Und das heisst, wir gehen im Verlauf von den nächsten paar Monaten der zweite, dritte, vierte, fünfte Buch Mose. Es sind vier Bücher. Wir werden sicher nicht alles anschauen, es ist so extrem viel drin, gewisse Sachen. Sie sind interessant, aber glaube nicht unbedingt so interessant, dass wir uns ja, hier vor Ort damit intensiv werden befassen. Ich werde einfach heute wirklich den Einstieg machen in das Leben von diesem Mann. Und um seine Situation zu verstehen, denke ich, wenn wir mal kurz schauen, wie die Situation, wie das Umfeld war, bevor der Mose überhaupt geboren worden ist. Das Volk Israel, damals eigentlich relativ wenig Leute am Anfang. Sie ja, weil eine Hungersnot war, auf Ägypten kam, oder Josef, der zweite Mal im Land zu Ägypten war, nach dem Pharao. Und wie das ja gegangen ist, ist ja alles eine hochphänomenale Geschichte, dass der Josef schlussendlich dort an den Hof kommt und an diesem Hof die grosse Rolle er überkommt. Und Jakob und seine ganze Sippschaft zieht nachher dort runter von dem her, oder? Und da steht es, 2. Mose 1 heisst es, schlussendlich, und alle leiblichen Nachkommen Jakobs zusammen waren 70 an Zahl. Josef war schon vorher in Ägypten. Und er heisst, als nun Josef gestorben war und alle seine Brüder und alle, die in der Zeit gelebt hatten, wuchsen die Nachkommen Israel und zeugten Kinder und mehrten sich und wurden überaus stark, sodass für ihn das Land voll ward. Das heisst, sie sind auf Ägypten gekommen und haben sich die Ägypten niedergelassen als eine Sippschaft von 70 Leuten. Und der Herr hat die Familie einfach gesegnet. Das war sein Volk. Mit 70 Leuten hat er dort angefangen. Plus natürlich der Josef, 71. Und nachher ist das Volk gewachsen. Es ist so sehr gewachsen, dass es mehr geworden sind als die Ägypter zu Ägypten. Das heisst, es hat mehr Israeliten und Juden gegeben in Ägypten als Ägypter. Weil der Herr einfach das Volk gesegnet hat. Und irgendwann ist natürlich der Pharao gestorben, der mit dem Josef gut Freund war. Und es ist ein neuer Pharao gekommen. Und da heisst es ganz interessant, da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef. Und sprach zu seinem Volk, sieh, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Und der neue König, ist wie ein neuer Schnitt, wie eine neue Phase, wo einfach eine Gunstphase für das Volk vorbei war. Und es ist eine Phase gekommen, wo der Pharao als allererstes entschieden hat, das sind mehr als wir, also werden wir alle männlichen Nachkommen einfach mal umbringen. Und jetzt werden wir einfach merken, jetzt fangen Parallelen an, die man findet zum Leben von Jesus. Jesus ist auf die Welt gekommen und der Herodes, der König von vor Ort, hat Angst gehabt, genau gleich wie der Pharao, und beide haben gesagt, jetzt bringen wir die Erstgeburt um. Jetzt bringen wir einfach mal die kleinen Kinder um, um die Gefahr zu beseitigen. Oder? Bei Jesus war es angekündigt als König. Bei Mose war es nicht angekündigt als König. Das hat der Pharao natürlich nicht gewusst. Oder? Und gleich haben sie beide Panik gehabt und wollten, dass die Juden, das Volk Juda, einfach nicht zur Gefahr wird. Sei es eben dadurch, dass sie mehr sind, oder dadurch, dass ein neuer König daraus rauskommt. Und dann, das ist mir so spannend, hat der Ägypter Israel, die israelitischen Leute gezwungen und haben den Hebammen, den israelitischen Hebammen gesagt, sie sollen die kleinen Kinder umbringen. Und die waren gottesfürchtig, weil sie es nicht gemacht haben. Und dann sind sie gekommen, die Ägypter, und haben sie zusammengeschissen. Sie haben gesagt, und die Ausrede finde ich so, ja, wisst ihr, die jüdische Frau sind starke Frauen. Die Kinder sind schon auf der Welt, wenn wir kommen. Wir kommen einfach zu spät. In diesem Sinn, oder? Und dann können wir es nicht wegnehmen, oder? Und so hat dann der Herr wieder sein Volk ein Stück weit geschützt. Wie immer wieder. Und dann logischerweise ist es gleich so gekommen, dass natürlich die Ägypter angefangen haben, die Kinder umbringen. Und zu dieser Zeit ist der Mose geboren worden. Und ich werde jetzt ganz kurz die Abstammung von Mose anschauen. Der Mose hatte einen Vater, der Amram geheissen hat, und eine Mutter, die Chebet geheissen hat. Und der Amram war der Enkel vom Levi. Also, es war nicht so weit weg in diesem Sinn. Oder? Das heisst, über ein paar Generationen ist der direkt aus dem Priester, aus dem Priesterstamm rausgekommen. Aus dem Stamm Levi raus. Der Mose war ein Nachkommen vom Levi. Und als ich die Geschichte so ein bisschen anschaue, sind mir ein paar spannende Sachen aufgefallen. Und da steht beispielsweise im 2. Mose 6,20 steht Folgendes. Dort steht Folgendes. Amram nahm Jochebed, die Schwester seines Vaters, zur Frau. Ist doch noch eigentlich spannend. Weil das ist ja wirklich eigentlich ein Inzestfall. Ganz klar. Der Mose ist ein Inzestkind. Und er wird dann später im Gesetz, im 3. Mose, das ganz klar verbieten. Und mir ist das wieder so spannend, schon nur zu sehen, aus was für einer schrägen Situation der Mann eigentlich rausgeboren ist. Das ist nicht ein normales Kind, das einfach einen Vater und eine Mutter hat, sondern... Und ihr könnt euch heute vorstellen, wie schräg das ist, wenn ihr mit eurer Tante oder mit eurem Onkel plötzlich geheiratet wärt. Das ist offensichtlich medizinisch heute etwas, was einfach verboten wird. Ja, oder? Und der Mose kommt aus so etwas raus. Und hat also eigentlich von Anfang her eine absolut schräge Grundlage. Und ich finde das hochinteressant, das anzuschauen, zu sehen, okay, der Mann, wo so eine Wahnsinnsaufgabe wird bekommen, hat einen wirklich schlechten Start eigentlich. Sein Start ist völlig komisch. Oder? Aber sie werden gleich schwanger, logischerweise. Und eben, als erstes kommt der Aaron auf die Welt. Der Aaron war der Bruder und hat eine ältere Schwester gehabt, Miriam. Die war noch älter. Und dann wird der Mose geboren, in die Phase rein, wo sie eben die kleinen Kinder umbringen wollen. Und die Mutter sieht, dass es ein schönes Kind ist. Und ein spezielles Kind ist. Und das Spannende steht, das steht drinnen Ort in der Bibel, es steht genau das Gleiche zu dem her, oder? 2. Mose 2 steht, und sie war schwanger und gebar einen Sohn, als sie das sah, dass er ein feines Kind war, verbarg sie in 3 Monate. Der Stephanus in seiner Rede erzählt die Geschichte von Mose und sagt genau das Gleiche. Und im Hebräerbrief steht genau das Gleiche, auch noch einmal über ihn, dass er ein schönes Kind war, ein spezielles Kind war. Und dass die Mutter ihn geschützt hat. Und sie hat ihn 3 Monate verborgen, hat ihn versteckt. Kann man sich ja noch vorstellen. Und irgendwann hat sie gemerkt, das kann ich es nicht mehr verstecken. Und dann hat sie zu einer Liste gegriffen. Und ich finde es so spannend zu sehen, wie die Listigkeit, die gute Listigkeit und die Cleverness der Leute wirklich einfach einen Weg bereiten für andere. Und hat dann einen kleinen Bub genommen, hat ihn in ein Bastkörbchen getan, das verpecht und dann auf den Nil gelegt, ins Schilf. Und die ältere Schwester ist von ferne Zug aus, soll schauen, was passiert. Oder? Und wieder ein interessanter Zufall, ja, früher sehe ich also, was, schwimmt sie genau in die Nähe von der Tochter des Pharao. Und auch die Konstellation ist wieder spannend. Das Kind hat ja irgendwo zu irgendeiner Frau, zu irgendjemandem können schwimmen. Aber nein, sie kommt zur Tochter des Pharao. Und die Tochter des Pharao sieht das Kind, wo sie auf brüllt, den kleinen Bub. Und das ist der typische Jö-Effekt, oder? Wie man so heute sagt. Und die Tochter des Pharao, die genau weiss, was der Vater von einem Gesetz erlassen hat, bekommt echt ein Herz für den Bub. Und ich stelle mir das so vor. Die Tochter von Pharao sieht das Büble in diesem Bastkörbel und er kommt ein hebräisches Mädchen und kommt zu ihr. Die Schwester kommt zu ihr und sagt, lass, soll ich einen Namen suchen? Eine, die das Kind stillt. Und ich überlege mir so, die Tochter von Pharao, klar, die kann nicht stehen, logischerweise. Oder? Und gleich würde ich mich als Tochter vom Pharao eigentlich fragen, wie kommt jetzt doch das zufällig, dass genau jetzt, wo ich das Büble finde, ein Mädchen kommt und fragt nach einem Namen. Ich glaube, die hat schon ein Stück weit etwas gemerkt, dass da noch etwas, dass da auch irgendetwas ist und dass die hebräische Mutter oder die hebräische Frau das Kind irgendwo will schützen, oder? Und irgendwie will, dass es im Leben bleibt. Und er sagt sie ja, und er holt sie eine. Sagt natürlich nicht, dass es Mutter ist. Das kommt nicht raus. Klar nicht, oder? Und dann heisst dann die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin, das Mädchen geh hin und rief die Mutter des Kindes, oder? Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit, stille es, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm es und stillte es. Ich habe noch nie gesehen, dass eine Mutter bezahlt worden ist, dafür, dass sie das Kind stillt, oder? Und mir hat das schon so interessant gedacht, wie die Versorgung vom Herr doch äußerst weitreichend ist. Die Mutter rettet ihr Kind und wird noch bezahlt dafür. Das habe ich schon noch interessant gefunden, in dem Ganzen. Und mir ist so spannend, auch hier wieder von Anfang an zu sehen, dass eine spezielle Gunst da war. Eine spezielle Gunst über dem Leben von Mose. Dass der Mann schon am Anfang zwei von einer der wichtigsten Frauen von Ägypten einfach hat. Die Tochter vom Pharao hat sich für das Kind entschieden in dem Sinn, oder? Und es ist dann so natürlich, dass tatsächlich, wo fertig ist mit Still, wo er ein bisschen grösser geworden ist, natürlich, die Mutter das Kind müssen weg. Aber sie hat gewusst, ich gebe es lieber weg, als dass es stirbt, oder? Das Kind hat das Leben gewonnen in dem Sinn. Die Mutter hat natürlich nicht gewusst, was der Plan ist über dem Kind. Das hat sie nicht gewusst, das glaube ich nicht. Aber sie hat einfach gewusst, dass es ein spezielles Kind ist, dass er schon etwas vorhat. Aber was genau auch nicht. Und dann kommt der Mose, so nennt der Name Mose, ist ja von der Tochter vom Pharao gekommen. Und nicht von der Mutter. Das heisst, der Name von Mose ist von einem Ägypter gegeben worden und nicht von den Juden selber, oder? Und dann kommt er an den Hof und es ist spannend, was nachher steht. Und das finden wir erst in der Apostelgeschichte vor, das steht in 2. Mose nicht, Apostelgeschichte 7, 22 heisst es. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Das heisst, auch dort wieder, für mich ganz, ganz spannende Situation. Der Mann hat eigentlich ein Todesurteil über sein Leben gehabt, ursprünglich. Schliesslich war er ein Bub von den Juden, der umgebracht werden soll. Und jetzt ist es so, dass er am Hof des Pharao, am höchsten und wichtigsten Platz von Ägypten, ausgebildet, trainiert und geschult wird. Das heisst, er hat das Volk der Ägypter kennt, er hat die Lehre und alles kennt und war an einem guten Ort. Und das heisst, er ist mächtig geworden im Wort und Werk. Das heisst, er war nicht ein Geringer in diesem Volk. Im Gegenteil, er ist in diesem Volk, das ihn ursprünglich herumbringen konnte, mächtig geworden. Einflussreich geworden. Und dort ist er dann gestanden. Und nicht ein bisschen, sondern das ist spannend, 40 Jahre lang. 40 Jahre lang war er dort. oder vielleicht 38,5, die erste anderthalb Jahre ist er gestellt worden, was auch immer, oder? Aber 40 Jahre lang ist dann er am Hof vom Pharao gsi und dort aufgestiegen, bis er so alt war wie ich jetzt. Oder? Und so lange war er dort am Hof vom Pharao gsi. Er hat alles mitbekommen, hat alles gelernt. Und nachher ist er auch, natürlich, weil er sich absolut frei hat können bewegen, umherzogen. Und offensichtlich hat er irgendwo innerlich gewusst, oder ist ihm gesagt worden, dass er kein Ägypter ist, sondern dass er ein Hebräer ist. Weil er ist dann rumgelaufen und hat gesehen, wie sein Volk Frondienste muss leisten. Also Sklavenarbeit. Und zwar schon längere Zeit. Während den ganzen 40 Jahren, die er gelebt hat, ist er natürlich auch Sklave gewesen. Also, er nicht, aber seine Leute waren Sklaven gewesen, oder? Und schon vorher steht so spannend in der Apostelgeschichte, wie es im Herz irgendwie gegangen ist im Zusammenhang mit dieser Situation, oder? Und noch mehr über die Herzenshaltung steht im Hebräer 11. Oder da steht nachher, Vers 24, durch den Glauben wollte Mose, als er gross geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Und das ist eine ganz interessante Formulierung dort in diesem Text drin, was in dem Herz von diesem Mann abgegangen ist. Der ist ja wirklich in der Gunst vom Volk Ägypten aufgewachsen und merkt dann, nein, das ist nicht gut, was da passiert mit meinem Volk ist nicht richtig. Das ist nicht recht. Und ich finde es so interessant, wie der Mann ein Stück weit selber etwas sieht, das nicht stimmt. Er sieht es selber. Er sieht, es stimmt nicht, wie die Ägypter mit meinem Volk umgehen. Und denkt, da muss man etwas machen. Und jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Situation, wo man denkt, ja, die meisten schon gehört haben davon. Der Mose sieht, wie ein ägyptischer Aufseher einen von seinen Brüdern schlägt. Er schlägt ihn einfach, weil er scheinbar einfach nicht ganz das macht, was er gerne will. Und dann heisst es so interessant, hier. Und am war, dass in Ägypten einen seiner hebräischen Brüder schlug, da schaute er sich nach allen Seiten um. Und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Der Mose soll ermordet werden, ist ein Inzestkind und die erste grosse Tat, die er vollbringt, im hebräischen Volk, ist, er bringt einen um, oder? Wenn wir jetzt mal die Summe von all diesen Taten anschauen, denke ich, würde mir, glaube ich, sehr wahrscheinlich nicht unbedingt auf so eine Person setzen. Oder? Ich glaube nicht, dass wir auf eine Person setzen würden, die mal schon in Unrecht empfangen und dann eigentlich schon zum Tode verurteilt ist und dann Mord begeht. Das war ein Mord, schlicht und ergreifend. Er hat einfach einen Ägypter ermordet. Punkt. Oder? Und er schaut um, oder? Und sieht, dass niemand um ist und denkt, okay, also, das sollte eigentlich klappen. He? Das sollte eigentlich funktionieren. Ich sollte da durchkommen und muss schauen, dass ich muss mit eigener Kraft schauen, und das ist jetzt so wichtig, ich muss mit eigener Kraft schauen, dass meinem Volk zum Recht verholfen wird. Oder? Weil da geschieht Unrecht. Oder? Und in der Apostelgeschichte steht noch etwas Spannendes nachher und sah einen Unrechtleiden, da stand er ihm bei und rächte den Leiter schon und erschlug den Ägypter. Er meinte aber, seine Brüder sollten es verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe. Aber sie verstanden es nicht. Und die Formulierung ist hochinteressant. Der Mose hat gedacht, er macht wirklich etwas Gutes für sein Volk, oder? Und dann kommt er, sieht das, am anderen Tag ging er wieder hinaus und sah zwei hebräische Männer miteinander streiten und sprach zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du den Nächsten? Er aber sprach, wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen, den Ägypter umgebracht hast? Aber es war gar nicht mehr rum. Und es macht eigentlich gar nicht mehr da. Es ist nichts, was versteckt bleibt, aber gar nichts. Das ist eine absolute Illusion. Und der Mose hat hier aus eigener Kraft versucht, dem Herrn sein Werk zu tun. Und sehr offensichtlich ist das voll in die Hose. Der Mose kommt wirklich in Stress und Panik hinein. Weil es geht dann weiter, die Situation kommt vor einem Pharao, oder der Pharao will ihn umbringen. Und schliesslich kommt aus, dass der Mose einen Ägypter erschlagen hat. Oder? Das geht nicht einfach so. Es geht auch heute nicht einfach so, dass man einfach einen erschlägt. Wir haben zwar nicht Todesstrafe, aber die Gefängnisstrafe hätten wir nach wie vor, oder? Und dann flüchtet er. Und er flüchtet ein paar hundert Kilometer weit. Nicht nur ins nächste Dorf, sondern das Land Midian ist auf der anderen Seite vom Persischen Golf und ist im Bereich von heutigen Oman, Saudi-Arabien und so weiter. Und möglicherweise noch ein bisschen auf den Rest noch von Sinai-Halbinsel unter. Dort in diesem Bereich flüchtet er sich wirklich relativ weit weg. Und ist dann dort und hockt einfach irgendwo mal ab. Und ich frage mich nicht, wie lange das war. Es war schon 40, es war sicher mal eine Zeit gelaufen, bis er dort war. Oder? Das war nicht innerhalb von 2-3 Stunden. Die paar hundert Kilometer schicken, das zieht sich dann noch, oder? Und ist dann dort und hockt irgendwo an einem Brunnen. In einem fremden Land. Da ist wieder... Sein Volk, sein ganzes Volk ist in Ägypten. Und leidet Unrecht. Und er will seinem Volk helfen. Das Einzige, was passiert, er macht eine Tat. Und darauf wird er verschrien, verrufen und flüchtet. Und ist nachher an einem fremden Ort, in einem fremden Land. Kennt niemand. Und da kommen... kommen die Töchter von einem Priester. Und ich habe mich gefragt, also noch nicht herausgefunden, was für ein Priester das war. Ob das ein gläubiger Priester war oder ob das irgendein Priester von etwas anderem war. So wie er sich verhalten hat, habe ich das Gefühl, dass das ein gläubiger Priester war. Ganz interessant. Wo das Zeug her hat, weiss ich auch nicht. Fragt mich nicht. Aber es kam so in dem Stil dorthin, wo der Petrus in dem Cornelius hat, nur erfahre ich die Wahrheit, dass in jedem Volk der Gott fürchtet, der Gott ihm angenehm ist. Oder? Dass es jedem Volk, wo jemand gottesfürchtig ist, dass dort wirklich der Weg frei ist. Oder? Und der Jethro, oder Reguel, ist der gleiche übrigens, der ist der Priester und hat 7 Töchter. Die 7 Töchter, die gehen die Schafe tränken. Oder? Und dann kommen wieder die Hirten und machen einen Ärger, wie das scheinbar Standard ist. Und dann kommt der Mose und hilft diesen Töchtern, dass die zu ihrem Recht kommen. Also, der Mose hat eindeutig eine Herzenshaltung, die das Wohl vom anderen sucht. Das war immer so gewesen. Der sucht das Wohl von seinem Volk, von den Leuten, die irgendwie unterdrückt sind. Und dort sind jetzt die 7 Töchter unterdrückt worden. Und er hilft denen und die kommen tatsächlich viel schneller zurück. Und die fragt, ja, was ist denn passiert? Warum sind sie so schnell zurück? Dann sagt er, ein ägyptischer Mann hat uns geholfen. Ägyptischer Mann. Offensichtlich hat er noch ausgesehen, wie er ein Ägypter wäre, oder? Und so spannend, dann merkt man, was der Mann für eine Haltung ist. Ja, ah ja, wo ist der jetzt? Hat er ihn nicht eingeladen? Wenn er noch schon hilft, dass er wenigstens mit uns kommt essen. Ja, oder? Und dann gehen sie ihn holen. Und er kommt dorthin. Und schlussendlich, nach gewisser Zeit, wird er der Schwiegersohn von Jethro. Jethro geht ihm Zippora zur Frau. Und er hat dann einen Sohn dort und lebt nachher dort 40 Jahre. Einfach in dieser Wüste. Und tut Schaf hüten. Und mich hat das schon noch sehr, sehr angesprochen. Der Mann hat den Auftrag vom Herrn. Er weiß es noch nicht, oder? Er wird 40 Jahre in der falschen Kultur aufgezogen und kommt dann in die Ferne, ist er in der Ferne, an einem Ort, wo definitiv nichts mit dem zu tun hat, wo er sein Auftrag ist. Nichts. Oder? Scheinbar. Und ich denke, die 40 Jahre, da könnte man sich jetzt ein bisschen über die Bedeutung der Zahlen im Hebräischen noch ein bisschen auseinandersetzen. Ich habe das nicht gross gemacht, aber was ich weiss, aufgrund von Sprechen, ist nicht 40, ist eine Zahl von Prüfung. Oder? Und wenn wir schauen in der Bibel, wie manchmal es 40 vorkommt, weil im Zusammenhang sehen wir offensichtlich, dass es genau die Bedeutung von dieser Zahl ist. Oder? Die ersten 40 Jahre geprüft und jetzt wird er 40 Jahre lang geprüft. 40 Jahre ist er dort und über die 40 Jahre steht mehr oder weniger nichts. Und ich habe mich schon gefragt, was der Grund dafür ist. Ich denke, er hat wahnsinnig viel gelernt dort, in dieser Zeit. Aber keine grossen theologischen Wahrheiten. Sondern Wahrheiten und Prinzipien über das Leben. In der Einfachheit, dass er dem Schwiegervater seine Schafe gehütet hat, 40 Jahre lang. Und das ist doch nicht wirklich eine Berufung. Aber offensichtlich hat das Schafhüter etwas mit Menschenhüten zu tun. Der David war auch ein Schafhirt. Und Jesus redet immer wieder von den Schafen, wenn er die Menschen vergleicht. Und für die Schafe kennen, die Schafe sind wirklich dumme Viecher. Das sind wirklich dumme Viecher. Und die schicken einfach irgendwo durch. Wenn nicht jemand sagt, was sagt, dann schicken sie einfach irgendwo durch. Und ich bin überzeugt, der Mose hat einen Haufen Geduld gelernt. In den 40 Jahren mit den Schafen unterwegs war und die Schafe einfach wirklich im Zug umgeblöckert haben und einfach im Seich umgeschickt sind. Wirklich. Offensichtlich war das ein Training, für näher mit seinem Volk Israel auszuziehen, dass sie auch Leute waren, die einfach im Zeug rumgeschickt sind. Und wir werden auf das noch manchmal zu reden kommen, in der Geschichte von Mose. Hat das ein Training gehabt? Ich frage mich, warum es so lange müssen sein. Ich denke, es hat auch ein Stück weit damit zu tun, um zu sehen, was passiert, wenn man aus eigener Initiative versucht, den Weg vom Herrn zu verwirklichen. Was passiert ist, man kommt in eine Schule. Und zwar für längere Zeit. Der Paulus war schon so einer. Der hat sich bekehrt und hat auf seine Art und Weise versucht, die Menschen zum Herz zu bekehren. Und er hat an die Wand geschnurrt. Sie haben sich aus lauter Furcht und Panik und weil sie nicht wussten, was sagen, haben sie sich entschieden. Ja, ist gut, also. Hauptsache, der geht endlich, dann habe ich meine Ruhe, oder? Und nachher ist der Paulus 14 Jahre in die Wüste, bevor er zurückgekommen ist für seinen Auftrag. Oder Paulus war lang weg gewesen, weil er aus eigener Kraft versucht hat, das zu der Herr will. Und für mich ist das relativ offensichtlich, wenn ich die Bibel anschaue, dort wo Menschen aus eigener Kraft versuchen, dem Herr seinen Weg zu beschreiten, kommen sie in die Wüste. Weil sie müssen lernen, dass der Herr der ist, was tut und nicht mir selber. Der Herr ist der, der seinen Weg geht. Und nicht wir Menschen laufen dem Herrn seinen Weg. Weil das geht offensichtlich in die Hose. Und wir sehen es da bei Mose, der hat in voller Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit versucht, dem Herrn seinen Weg zu laufen. Und in voller Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit ist er 40 Jahre in die Wüste. Und hat gedacht, ich bin überzeugt, er hat in dieser Wüstenzeit, in den 40 Jahren, sich manche Fragen gestellt. Und hat sich sicher x-mal hingesinnert über die Taten dem Ägypter. Aber 100%. Oder? Und so ist er dann dort in dieser Wüste drin. Und lernt einen Haufen Zeug, wo ich denke, wo man nicht unbedingt wüsste, was es alles war. Ich kann das nicht unbedingt beurteilen, was er alles gelernt hat. Jedenfalls wird der Mann 80-jährig. 80-jährig wird er. 80 Jahre alt. Oder? Da sind wir alle noch weit weg davon. Es hat niemand, der so alt ist hier. Und ist dort und wird vorbereitet auf eine ganz interessante Art und Weise auf den Auftrag, den er hat. Und jetzt kommt man zur Berufung. Aber das reicht nicht. Das ist ganz, ganz eine interessante Geschichte. Die schauen wir dann nächstes Mal an. Für mich war es einfach spannend zu sehen, wenn wir das Leben von diesem Mann anschauen, wie viele Sachen eigentlich nicht optimal waren. Da ist so vieles nicht richtig gewesen in diesem Leben. Und gleich hat der Herr gesagt, das ist mein ausgewähltes Werkzeug. Ich werde das zum grössten Mann machen in der Geschichte von meinem Volk. Neben seinem Sohn. Aber der Mose ist mehrmals in dieser Situation haarscharf am Tod vorbei. Der Pharao wollte ihn auch umbringen, oder? Wir haben ja festgestellt, ist mit David gleich gegangen. Jesus ist so genau gleich gegangen. Jesus ist mehrmals haarscharf und doof vorbei, auch, bevor er seinen Auftrag fertig ausgeführt hat. Das Interessante ist, Jesus hat 40 Tage gelangt. Er hat 40 Jahre gebraucht in der Wüste. Das ist so ein kleiner Unterschied. He? Wir wissen noch warum. Aber auch Jesus war 40 Tage in der Wüste, gewesen, bevor er seinen Dienst angetreten hat. Das heisst, beide haben eine Prüfungsphase hinter sich gehabt, bevor sie in den Dienst gekommen sind. Und ich denke, wir werden in der Geschichte von Mose auch immer wieder sehen, wie die Geschichte vom Volk Israel wirklich eine bildliche Geschichte für die Heilsgeschichte ist. Wo wir die Heilsgeschichte vom Volk Israel von jedem einzelnen Mensch anschauen kann, in dieser Rettungsgeschichte, die von Israel beim Auszug aus Ägypten und so weiter immer wieder stattfindet. Und die Übertragungen, gewisse davon sind sehr, sehr gängig, andere sind weniger gängig. Und auch hier aus diesem Leben, denke ich, können wir einfach sehen, dass es von mir aus nicht wirklich eine Rolle spielt, wo wir anfangen. Es ist egal, wo wir anfangen. Das ist völlig egal. Es ist wichtig, dass wir eins zum Punkt kommen, und sagen, ein Herrsis Volk, das ist der richtige Weg. Das ist das, was Mose gemacht hat. Er hat sich entschieden, ich will nicht mehr Ägypter sein und auf der unrechten Seite sein, sondern ich will, auch wenn es eine harte Zeit ist, will ich auf die Seite gehen, wo das Recht vom Herr ist. Und das Spannende ist, er hat gewusst, ich gebe wahnsinnig viel auf. Ich bin mächtig in Wort und Tat. Und ich tue das alles weggeben. Und da wäre eine interessante Parallele zu Jesus. Jesus war auch mächtig in Wort und Tat. Gewesen. Und im Philipper heißt, er hat alles weggeben, für das er hier auf die Erde kommen konnte. Vergessen nicht, Jesus war mächtig in Wort und Tat, bevor er auf die Erde gekommen ist. Oder? Und hat auch das weggeben und gesagt, ich gehe auf die Seite von denen, die unterdrückt sind. Und du mit dort auf die abgeschlagene Seite. Klar, der Mose hat aus eigener Kraft versucht, etwas zu machen. Das ist der ganz grosse Unterschied bei Jesus natürlich. Das ist ein ganz grosser Unterschied. Er hat dieses vorgelebt, das der Mose am Anfang nicht gecheckt hat. Und der Mose hat aus eigener Kraft versucht. Und das ist, denke ich, dort etwas, wo wir alle müssen schauen müssen. Wenn wir zum Entschluss und zur Entscheidung kommen, was wir eigentlich alle hier gemacht haben, dass die Seite von mir die richtige ist, dann müssen wir ganz, ganz fest aufpassen, dass wir nicht auf die Idee kommen, dass wir jetzt wissen, wie wir den Weg vom Herrn verwirklichen können. Ich garantiere nicht, dann kommen wir in die Wüste. Aber ganz sicher. Der Herr hat seine Prinzipien. Weil es ganz genau, ich habe Menschen, die das Gefühl haben, sie können meinen Weg selber bestimmen, nicht brauchen in meinem Reich. Ich brauche die Wüste, weil sie checken, dass ich da bin, was macht. Und dann kann sie brauchen. Und das ist das, was mit dem Mose passiert ist und mit manchem anderen passiert ist. Der Jonah hat auch in die Wüste geschickt, schlussendlich. In eine andere Wüste. Der Paulus hat in die Wüste geschickt und manchen anderen ist weg gewesen. Der David ist auch in die Schule gegangen. Der David war schon manches Jahr in der Wüste, bevor er König geworden ist. Ich frage mich, was David alles gelernt hat, weil David immer viel geredet. Und so sind die Männer und Frauen, es gibt auch Frauen, die natürlich entsprechend unterdurch sind, oder Gefahr gestanden ist für irgendetwas, die sind einfach zuerst irgendwo in einer Wüste gewesen. Bevor der Herr sie hat gebraucht. Und darum denke ich, als Lektion für mich, für uns, aus dem Anfang des Lebens von Mose, es spielt keine Rolle, wo wir herkommen. Es spielt keine Rolle, wo wir angefangen haben. Es ist absolut egal. Wenn wir uns für den Herrn entscheiden, dann macht der Herr etwas draus. Das ist das Erste. Und das Zweite ist wirklich, wenn der Herr etwas will, dann schauen wir, dass wir seinen Weg finden. Und nicht versuchen, in unseren eigenen Ideen das zu verwirklichen, was der Herr tut. Weil das ist nicht wirklich fruchtbar. Im grossen Schema von der Erlösung vom Volk Israel hat der Tod von einem Ägypter nicht wirklich wahnsinnig viel Frucht gebracht. Oder? Wirklich nicht. Und gleich denke ich, kennen wir das von uns allen, dass wir, wenn wir etwas sehen, auch wenn es Unrecht geschieht, dass wir in Eifer reinkommen und denken, hey, jetzt müssen wir doch etwas machen. Oder? Der Herr sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Das heisst, wir sollen nicht selber Urteil fällen, wir sollen nicht selber sagen, was Sache ist, sondern wir sollen der Herr wirklich das machen. Und schauen wir auf die Sachen, anhand vom Anfang vom Leben von Mose, und am 1. Februar geht es dann weiter. Mit dem Anfang, mit seiner Berufung in die Aufgabe, nach 80 Jahren Lebensschule. Amen.